russische Drogenliteratur im 19. und 20. Jahrhundert. Es gab und gibt kaum eine menschliche Zivilisation oder Gesellschaft, die nicht ihre eigenen spezifischen Drogen kultiviert hätte. Der Pharmakologieprofessor Ronald Siegel bezeichnet das Verlangen nach Rausch gar als vierten Trieb des Menschen. Natürlich hat sich das auch in der Literatur niedergeschlagen. Drogenliteratur ist deswegen kein Randphänomen. Das habe ich in meiner Dissertation mit dem Titel »Berauschte Zeit – Drogen in der russischen und polnischen Gegenwartsliteratur« versucht nachzuweisen. Zwei meiner Hauptthesen aus der Dissertation in Bezug auf die russische Drogenliteratur möchte ich im Folgenden aufgreifen. Erstens, Drogenliteratur ist eine Erscheinung, die orts- und zeitversetzt wellenförmig auftritt. In Russland hat diese Welle ihren Scheitelpunkt in den 80er und 90er Jahren erreicht. Zweitens, Drogenliteratur ist ein intertextuelles Genre. Immer wieder beziehen sich Autoren auf dessen Klassiker und sorgen so dafür, dass auch deren Texte weitergetragen werden. Bevor ich jetzt in die Analyse einsteige, noch ein paar Worte zur Definition. Was sind Drogen und was ist eigentlich Drogenliteratur? Drogen sind Wirkstoffe pflanzlicher oder chemisch-synthetischer Herkunft, die durch Wirkung auf das Zentralnervensystem Erlebniszustände herstellen, die vom Normalzustand abweichen. Außerdem gibt es sogenannte körpereigene Drogen, Botenstoffe wie Endorphine, die ebenso wirken. Als Drogenliteratur können nun Texte bezeichnet werden, in denen Drogen eine wichtige Rolle spielen und innerhalb des Textgefüges eine bestimmte Funktion übernehmen. Damit ist Drogenliteratur eine Untergattung der psychedelischen Literatur, in der es um die Darstellung veränderter Bewusstseinszustände geht. Drogenliteratur als Gattung besteht im Prinzip seit dem 19. Jahrhundert. Bis dahin wurden Drogen in unterschiedlichen Texten immer wieder kurz erwähnt. Beispielsweise spricht Iago in Shakespeares Othello davon, dass selbst Mohn und Mandragora Othello keinen ruhigen Schlaf mehr verschaffen könnten. Über solche Kommentare geht die Präsenz der Drogen aber kaum hinaus. Eine Ausnahme stellen nur Trinklieder und Trinkgedichte dar. Das ändert sich jetzt eben etwa Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Romantik mit ihrer Begeisterung für Irrationales, für Traum und Vision ist prädestiniert dafür, die Drogenwirkungen in den Dienst der Literatur zu stellen. Der opiumsüchtige englische Dichter Samuel Taylor Coleridge etwa gab an, die traumhafte Stimmung in seinem bekannten Gedicht Kubla Khan von 1798 komme daher, dass er in einem Opiumtraum das Gedicht gesehen habe. Nach dem Erwachen sei er bei der Niederschrift unterbrochen worden, weswegen das Werk unvollendet geblieben sei. Das Schicksal der Sucht teilte auch Thomas de Quincey, dessen Confessions of an English Opium Eater von 1821 der erste literarische Text waren, der voll und ganz einer Droge gewidmet war. Eine Reaktion auf de Quincey's Confessions ist Charles Baudelaires essayistischer Text Les Paradis Artificiels, die künstlichen Paradiese, von 1860, in dem er den Haschischrausch und seine Konsequenzen analysiert. Baudelaire war in den 1830er und 40er Jahren Mitglied des Club des Haschischens, dem auch Hugo, Balzac, Nerval, Gautier und Daumier angehörten. Als Beschaffungskriminalität würden heute die Praktiken bezeichnet, die Hans Fallada in seiner nachgelassenen Erzählung »Sachlicher Bericht über das Glück, ein Morphinist zu sein« beschreibt, die wahrscheinlich in den 30er Jahren entstanden ist. Der englisch-amerikanische Schriftsteller Aldous Huxley schluckte 1953 unter Aufsicht eines befreundeten Arztes Mescalin. Mescalin ist das psychoaktive Alkaloid des mexikanischen Peyote-Kaktus und wirkt weitgehend wie LSD. Seine Erfahrungen bei diesen und folgenden Experimenten veröffentlichte Huxley in den Essays The Jaws of Perception von 1954 und Heaven and Hell 1956. In den USA setzte sich in den 40er und 50er Jahren die Beat Generation mit dem Zusammenhang von Drogen, Inspiration und Kreativität auseinander. Um ihre Gedanken zum Strömen zu bringen, nutzten Jack Kerouac, Allen Ginsberg und William Burroughs oft den Einfluss von Alkohol, aber auch von Heroin oder Mescalin oder anderen Drogen. In ihren Texten vermitteln Drogen göttliche Inspiration, lösen aber auch zerstörerische Sucht aus. Der letzte westeuropäische Drogenroman, der für großes Aufsehen sorgte, 1993 Irvine Welsh's Trainspotting, in dem der Schotte die Ausbreitung von AIDS unter den Heroin-Junkies in Edinburgh darstellt. Im 19. Jahrhundert waren also die englische und die französische Drogenliteratur am innovativsten. Die führende Stellung der deutschen Drogenliteratur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde von der amerikanischen abgelöst. Und die Länder, in denen um 1990 und danach neuartige Drogenliteratur produziert wurde, waren eben Polen und Russland. In Russland ist Drogenliteratur eine verspätete Gattung. Das romantische Interesse an Drogenliteratur trat mit kurzer Verzögerung zwar auch in Russland auf, allerdings kam es erst Ende des 20. Jahrhunderts zur vollen Entfaltung. Den Beginn der Entwicklung markiert Nikolai Gogols Erzählung Newski Prospekt von 1853. Gogol las De Quincey's Confessions of an English Opium Eater in der russischen Übersetzung von 1834. Diese basierte allerdings nicht auf dem englischen Originaltext, sondern auf der Übersetzung ins Französische, die der Romantiker Alfred de Musset 1828 vorgelegt hatte. De Musset hatte eigenmächtig Erzählstränge geändert und ganze Episoden selbst eingefügt. Gerade diese eingefügten Passagen sind es, die Gogol in Newski Prospekt aufgreift, wenn er den Maler Piskaryov in Opiumträumen Zuflucht suchen lässt. Die Inhalte dieser Träume rekurrieren auf de Musset's rührselige Ergänzungen in de Quincey's Werk. Besonders gut zu erkennen ist dies an Piskaryovs Traum von einem Ball, auf dem er seine Angebetete trifft und von ihr die Versicherung erhält, sie sei keine Prostituierte, was allerdings gelogen ist. Die Gestaltung dieser Szene lehnt Gogol an de Musset's Ball-Episode an, in welcher er de Quincey seine Jugendfreundin Anne wiederfinden lässt. Im englischen Original ist diese Szene nicht enthalten. In Gogols Newski Prospekt ist Piskaryov von der Eindrücklichkeit seines Traums überwältigt und möchte ihn wiederholen. Er kann das Idealbild seiner Angebeteten aber nicht heraufbeschwören. Deswegen kauft er bei einem Perser Opium. Und wirklich, in seinen Opiumträumen erscheint ihm die Geliebte genauso, wie er es möchte. Piskaryovs Idee, Opium beschere schöne Träume, ist möglicherweise von de Quincey übernommen. Auch die Tatsache, dass der Opiumkonsument solche Träume bewusst steuern kann, erläutert de Quincey ausführlich. De Quincey's Confessions wurden von vielen russischen Schriftstellern gelesen. Puschkin, Turgenev, Gerzen und Tolstoi besaßen Ausgaben. Anders als in den westlichen Literaturen blieb Drogenliteratur in Russland aber insgesamt rar. Weder in der Epoche der Romantik noch zu Zeiten der ebenso an geistigen Ausnahmezuständen interessierten experimentellen Literaturvereinigung nach dem Zerfall des russischen Realismus gewannen Drogen in der russischen Literatur an Präsenz. Der durchaus gepflegte Konsum schlug sich in literarischen Werken kaum nieder. Es gab dazu allerdings einige Ausnahmen, von denen ich jetzt noch zwei erwähnen möchte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das Rauschpotenzial in der Medizin eingesetzter Substanzen auch in Russland erkannt und literarisch genutzt. Das bekannteste Beispiel hierfür ist der gelernte Arzt Michail Bulgakov, der in seiner 1927 entstandenen Erzählung Morphi, auf Deutsch Morphin oder Morphium, eine Alternativbiografie zu seinem eigenen Leben entwirft. Während Bulgakov die damals unter medizinischem Personal verbreitete Morphinsucht überwindet, lässt er die Hauptfigur seiner Erzählung an ihr zugrunde gehen. Der in eine abgelegene Provinzpraxis versetzte junge Arzt Polyakov beschreibt in seinem Tagebuch, wie ihn die gelegentliche Gabe geringer Morphindosen allmählich in die Sucht zieht, bis er schließlich keinen anderen Ausweg vor den Horrorvisionen mehr sieht als den Selbstmord. Das erste umfangreichere russische Werk, welches Drogen und Sucht ausführlich behandelt, ist Agejevs Roman s Kokainem, Roman mit Kokain, von 1934. Der Roman spielt in den Jahren 1914 bis 1919 und zeichnet den Weg des Ich-Erzählers vom Schüler zum Kokainsüchtigen nach. Da das Thema Drogen zu Sowjetzeiten tabuisiert war, konnte Roman mit Kokain in der UdSSR erst nach Beginn der Perestroika erscheinen. Ab Beginn der Perestroika und verstärkt dann nach dem Zerfall der Sowjetunion konnten somit ältere Texte publiziert werden, die zuvor nur im Samizdat verbreitet wurden. Dazu gehörte eben Roman mit Kokain und dazu gehörte auch Venedikt Jerafejews Moskwa Petuschki. Jerafejews Trinkerpoem Moskwa Petuschki entstand schon 1969-70. Die erste offizielle Publikation erschien 1973 im Ausland. Und erst 1988-89 wurde dann Moskwa Petuschki in gekürzter Form der breiten russischen Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das ausgerechnet in der soziologischen Zeitschrift Trezvost i Kultura, Nüchternheit und Kultur. Seither sind in unterschiedlichen Verlagen zahlreiche Editionen erschienen. Kurz zur Handlung. Die Hauptfigur ist der Trinker Venya, auch genannt Venichka. Die Beschreibung von Venyas Tätigkeiten in Moskwa Petuschki fällt sehr knapp aus. Er trinkt und denkt. Meistens denkt er über das Trinken nach. Und wenn er im Denken nicht weiterkommt, dann trinkt er erst einmal etwas, in der Hoffnung, danach werde es schon besser gehen. Venia unterscheidet selbst seine Wesenszustände nach den zwei Kategorien betrunken und verkatert. Bei einsetzender Handlung ist Venia verkatert. Im Laufe des Poems trinkt er immer mehr und mehr. Und der Grad der Trunkenheit verläuft sich wellenförmig steigernd. Zwischenzeitlichen Ernüchterungen begegnet Venia mit verstärktem Trinken, sodass der vorherige Grad an Trunkenheit, der gerade abgesagt war, nun übertroffen wird. Je betrunkener Venia wird, desto halluzinogener und albtraumhafter werden seine Ausführungen. Sie gehen mehr und mehr ins Fantastische über, wie etwa seine angeblichen Erinnerungen an eine Reise quer durch Europa, bei der er Charles de Gaulle kastanienessend auf dem Eiffelturm gesehen haben will. Das Element Alkohol erlaubt es dem Autor Jerafeev, vollkommen unmöglich anmutende Situationen ins Handlungsgefüge einzubauen und diese doch über die alkoholisch vernebelte Perspektive zu begründen. Moskva Petuschki hat die Nachfolgegeneration russischer Prosaiker direkt beeinflusst. Jerafeevs Poem ist Schlüsseltext vor allem der russischen Drogenliteratur, die sich als wichtige Komponente abweichender Literatur begreift. Moskva Petuschki ist sowohl Verkaufsschlager, also ein Buch der Massen, als auch Kultbuch und somit ein Text einer eingeschworenen Fangemeinde. Drogenliteraten erkennen ihm eine ähnlich wichtige Position zu wie De Quincey's Confessions und berufen sich direkt auf ihn. Beispielsweise bei Jan Schirjanow. Ende der 90er Jahre sorgte der Roman Nischi Pilotage, also niedrige Flugkunst, von Bajan Schirjanow für einen Skandal. Beim ersten russischen Internetliteraturwettbewerb erhoben Jurymitglieder Einspruch gegen Schirjanows Teilnahme. Nischi Pilotage erhielt dennoch den ersten Preis in der Kategorie Povesti i Romani und wurde bei Gelikon in einer Auflage von etwa 100 Exemplaren gedruckt. Eine höhere Auflage erschien bald darauf bei Ad Marginem. Diesem Verlag hat die Veröffentlichung von Nischi Pilotage Kritik seitens des Ministeriums für Publikation eingebracht. Das Ministerium verwarnte den Verlag, weil er mit Schirjanows Roman Pornografie und Drogenkonsum propagiere. Vorausgegangen war die Entfernung des Buchs aus dem Sortiment der großen Moskauer Buchhandlung Biblioglobus auf Bitten von Kunden hin. Mancher Medienvertreter vermutete, der Verlagschef habe auf den Skandal spekuliert, um die Verkaufszahlen in die Höhe zu treiben. Tatsächlich zog die ministeriale Verwarnung eine öffentliche Diskussion über die Freiheit des Wortes in Russland nach sich, in der Schirjanow in eine Reihe mit bekannteren provokanten Autoren wie Wladimir Sorokin, Eduard Limonov und Viktor Pelevin gestellt wurde. Nischi Pilotage gilt in Anbetracht der schlechten Forschungslage zur russischen Wind-Epidemie, Wind ist eine Droge, Ende der 80er Jahre als einzigartige Informationsquelle über diese hausgemachte Droge, die zur Gruppe der Amphetamine gehört. Gerade dieser Aspekt ist für den Roman als literarischen Text allerdings problematisch. Im gesamten Roman wiederholen sich die Schritte von Rohstoffbesorgung, Windproduktion, erstem Schuss und weiteren Rauscherlebnissen wieder und wieder. Bereits in den ersten beiden Kapiteln werden sämtliche Aktivitäten der Fixer vorgeführt. Diese Handlungselemente werden dann in den folgenden, meist aus personaler Perspektive erzählten Kapiteln immer wieder variiert. Der Text entspricht der Feststellung, die eine der Hauptfiguren in einem windbedingten Redefluss macht. Unas весь мир одни наркоманы. Bei uns sind alle Leute nur Drogensüchtige. Nicht zum Hauptaspekt, aber doch zum wiederkehrenden Motiv macht der Prosaiker und Dramatiker Wladimir Sorokin Drogenkonsum in seinem Roman Golubois Сало, Himmelblauer Speck, von 1999. Sorokin führt das realistische Erzählen ad absurdum und schockiert den Leser mittels unerwarteter Wendungen in Stil und Inhalt. In Golubois Сало macht der Postmodernist aus Hitler und Stalin bisexuelle Fixer, die mit Drogen ihre sexuellen Ausschweifungen anregender machen. In einem Interview bezeichnet übrigens Sorokin Literatur an sich als Droge und das Schreiben als regelrechten Rausch. Sorokins Texte sind symptomatisch für die zeitgenössische russische Drogenliteratur, in der Drogenkonsum nicht zwangsläufig negativ gewertet wird und auch dessen teils abstoßende Begleitumstände thematisiert werden. Die Subkultur wird literaturfähig und dies ist eine höchst kontrovers diskutierte Entwicklung. Am konsequentesten setzt Viktor Pelevin Drogen in seinen Texten ein. Pelevin betont aber häufig, wie stark ihn die Texte der Beat Generation beeinflusst haben. Pelevins eigene literarische Verwendung von Drogen dient einem Strukturprinzip, das sich durch sein gesamtes Schaffen zieht. Was geschieht, wenn sich der Teufel persönlich in das Moskauer Leben einmischt, hat Michail Bulgakov in Mastery Margarita geschildert. Nicht minder chaotisch stellt sich die Situation dar, wenn Pelevin babylonische Gottheiten auf die Moskauer Generation P in den 1990er Jahren loslässt. Das P steht, wie Pelevin auf den ersten Seiten des Romans erklärt, für Pepsi, das Symbol für die Freiheit verheißenden Errungenschaften der westlichen Konsumwelt. Die Generation P sind die Menschen, die sich in den 1970er und 80er Jahren diesen Illusionen hingaben und die im russischen Kapitalismus der Post-Sowjetzeit keine Werte und Orientierungspunkte mehr haben. So ergeht es dem jungen Dichter und Literaturwissenschaftler Wawilin Tatarski, der sich nach dem Ende des Sowjetsystems mit Gelegenheitsjobs durchschlägt, bis ihn ein Bekannter in der Werbebranche unterbringt. Weil er für einen Reklameeffekt zum Verkauf jedweder Ideale bereit ist, steigt Tatarski rasch auf. Und schließlich wird er Mitarbeiter einer Abteilung, die Hologramme russischer Politiker für das Fernsehen programmiert. Nach dem Konsum von Drogen hat Tatarski Visionen von babylonischen Gottheiten, wie beispielsweise Ishtar. Nachdem er LSD geschluckt hat, sieht Tatarski dann in einer Vision Siruf, einen Boten der babylonischen Götter. Dieser Bote erklärt ihm, die geschluckte LSD-Tablette sei ein nummeriertes Durchgangsdokument gewesen. Ohne triftigen Anlass genommen, führe sie in ein Reich des Schreckens. Und das erfährt Tatarski dann auch sogleich am eigenen Leib. Die Halluzination wird zum Horrortrip. In seiner Moskau-Welt entdeckt Tatarski versteckte Hinweise auf diese babylonischen Götter, bis er schließlich zum Anführer der Babylon-Jünger gemacht wird, die tatsächlich die Macht in Russland ausüben. Im LSD-Rausch erfährt Tatarski ungeheuerliche Dinge, deren Existenz sich in der Alltagswelt Schritt für Schritt bewahrheitet. Drogen werden als Mittel dargestellt, durch welches Tatarski Zugang zu einer anderen Welt bekommt, von der er vorher nichts wusste, obwohl sie sein Leben schon lange bestimmt hat. Die genannten Texte Schirjanows, Sorokins und Pelevins stammen alle aus den 90er Jahren, der Hochphase der russischen Drogenliteratur. Zu Beginn des neuen Jahrtausends ist die russische Welle der Drogenliteratur merklich abgeflacht. International lässt sich gerade schwer sagen, wo die nächste Welle auftreten wird. Aber dass es eine weitere Welle der Drogenliteratur geben wird, daran ist kaum zu zweifeln.